Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Bei der 92. Oscarverleihung könnte 1917 von Sam Mendes die besten Chancen haben. Andere Ergebnisse wären aber auch okay. Orakel Susanne Wahabzadeh in der Süddeutschen Zeitung kurz vor der Verleihung betont unaufgeregt. Vielleicht, weil in der Traumfabrik noch immer so vieles beim Alten ist. Es wurde, wie schon 86 Mal zuvor, keine Frau in der Regiesparte nominiert und in allen wichtigen Kategorien ist der Hashtag #OscarsSoWhite, der die Academy 2016 in hektische Veränderungsversuche stürzte, immer noch aktuell. Aber immerhin ist der Südkoreaner Bong Joon-ho für seine Hausbesetzer-Farce Parasite als bester Regisseur und bester Drehbuchautor nominiert und das sowohl als bester fremdsprachiger Film und als bester Film überhaupt. Heißt das nicht, dass sich die Oscars geöffnet haben fürs Weltkino? Fragt Wahabzadeh hoffnungsvoll, um dann zu antworten, nein, eigentlich nicht. Wolfgang Höbel bläst im Wochenmagazin Der Spiegel ins selbe Horn. Überhaupt erst zum 11. Mal ist im Lauf der Oscar-Jahre ein fremdsprachiges Werk in der Kategorie Bester Film nominiert. Doch Höbel zitiert dann zumindest einen entspannten Außenseiter, Bong Joon-ho. Die Oscars seien nur ein lokales Ereignis. In der Tageszeitung Die Welt wird Taika Waititi interviewt, der in dem von ihm inszenierten Film Jojo Rabbit einen imaginären Hitler im Hirn eines Kindes spielt. Leute, die das Skript kannten, haben schon gefragt, wie um Himmels Willen willst du das hinkriegen? Hätte ich es verhauen, wäre damit meine Karriere nicht notwendigerweise beendet, aber es wäre wohl schwer gewesen, wieder auf die Beine zu kommen, stellt der Neuseeländer fest und darf sich nun neben Schwergewichten wie Tarantino oder Scorsese ebenfalls über eine Nominierung als bester Film freuen. Der große zeitliche Abstand zu den Nazi-Verbrechen sei für ihn sehr wichtig gewesen, betont Waititi. Das sieht Elfriede Jelinek offensichtlich ganz anders. In ihrem am Donnerstag im Wiener Akademietheater uraufgeführten Stück Schwarzwasser verarbeitete die Nobelpreisträgerin die Ibiza-Affäre in Österreich. Erst vor ein paar Monaten stürzten da die Rechtspopulisten der FPÖ über ihre eigene Machtbesoffenheit. Purer Fließtext, assoziativ dahinstrudelnd wie ein Sturzbach, ein Redeschwall, alles mitreißend, was der Autorin gerade in die Gedankenquere kommt, ob das jetzt sachdienlich ist oder nicht, verständlich oder nicht, die Textlawine fließt und ergießt sich, ihr Grundmotiv, die Gewalt als Ursprung auch von jeder Politik, schreibt Christine Dössel in der SZ. Auch Uwe Mattheis in der Taz ist beeindruckt. Elfriede Jelinek berichtet von der Verkürzung der Karikatur einer rauschhaften Befreiung im gegenwärtigen Populismus, von einer Art Katharsisverstopfung, die den Erregten die Bande nicht löst, sondern erstickend um den Hals schlingt. Bernd Noack von der Neuen Zürcher Zeitung hat Robert Borgmanns Inszenierung allerdings ganz anders gesehen. Das Stück ist redundant, weil es mit den spärlich greifbaren, freilich unfassbaren Tatsachen dauernd in neuen Varianten jongliert. Es hängt in einer trotzigen Empörungsschleife fest, aus der Jelinek nicht mehr herausfindet. Das Fernsehen ist für die Frankfurter Allgemeine Zeitung trotzdem keine Alternative. Zumindest, wenn es um die Jubiläumsfolge zum 25. Geburtstag von Vilsberg im ZDF geht. Dass der Bücherliebhaber auf Verbrecherjagd dafür zum wiederholten Mal nach Norderney versetzt wird, verzeiht Oliver Jung noch. Der eigentliche Skandal aber ist das senil-debile Niveau des Skripts, das einen teedünnen Plot mit wattflachen Dialogen und schmierig-dümmlichem Humor vereint. Warum das aber trotzdem in der Glotze läuft, erklärt Vilsberg-Darsteller Leonard Lansing im Berliner Tagesspiegel. Wir sind halt die Wunderwaffe gegen Florian Silbereisen. Wenn wir 6 Millionen haben, hat er auch 5,9. Es gibt genauso viele Fans von Vilsberg wie von Volksmusik.